Oh, danke. Heute Abend leben viele für einen Traum. Deswegen sind auch viele nach Madrid gefahren. Ich habe nicht gesagt, dass es lohnenswert ist, da davon zu träumen. Okay? Aber wofür lebe ich, ist das Thema heute Abend. Und das ist auch manchmal so, was unsere Träume sind im Leben. Die bestimmen ja oft unser Leben. Schaut, ich habe einen Traum. Und für den Traum reise ich um die ganze Welt, nach Serbien, nach Indien, nach Amerika. Hab's auch auf mich genommen, 13 Jahre im Schwabenland zu leben. Und pass auf, hab's auf mich genommen, nur um eine einzige Sache, um den einen Traum Wahrheit werden zu lassen. Ich möchte so gern als Deutscher anerkannt sein. Aber ich bin und bleib ein Franke. So ist es. Und das Schöne ist, was mal jemand sagte, auch für einen Franken kann man Gott danken. Okay? Und also Träume hat jeder. Aber eigentlich ist mein Traum, um es auf den Punkt wirklich zu bringen, das wünschte ich mir, dass jeder, der hier ist und hier wieder weggeht, das eine einzige im Herzen hat. Ich lebe, um dich anzubeten, Herr. Ich rede, um dich anzubeten, Herr. Ich handle, um dich anzubeten, Herr. Ich bin in meiner Schulklasse, um dich anzubeten, Herr. In meiner Familie, mit meinen Eltern, mit meinen Freunden draußen, um dich anzubeten, Herr. Ich bin in meinem Fußballclub, in meinem Tennisclub und meinem Golfclub und was weiß ich was für einen Club, um dich anzubeten, Herr. Das wäre so der tiefste Traum eigentlich meines Herzens. Ich habe das erst erlebt, als ich 24 Jahre alt war, kam ich zum Glauben an Jesus. Und wisst ihr, mein Traum ist heute, dass Menschen so früh wie möglich schon die Entscheidung treffen dürfen für Jesus. Dass ihr Herz so früh wie möglich erfasst wird vom Geist Gottes. Dass der Geist Gottes, der ein guter Geist ist, der Geist des Friedens ist, der Geist der Reinheit, der Geist der Wahrheit, der Geist, der was Neues schaffen kann im Leben, dass der so früh wie möglich das Leben von jungen Menschen wirklich in die Hand nehmen kann. Weil wenn ich hier sitze und so drüber nachdenke und wenn mich jemand fragen würde, was hast du eigentlich für eine Berechtigung, hier vorne zu stehen und zu reden, muss ich sagen, überhaupt keine. Außer, dass mein Herz, als ich 24 Jahre alt war, ergriffen wurde vom Heiligen Geist. Und mich in dem wiederfinde, in meinem ganzen Leben, wisst ihr, in dem Kämpfen und Ringen darum, dass das Herz, das schon so viel Schmutz angesammelt hat bis zum 24. Lebensjahr, dass es immer wieder unter der Leitung vom Geist Gottes steht, dass mein Leben das widerspiegelt. Ich lebe eigentlich, um dich anzubeten, Herr. Nicht von meiner Lust zerfressen zu werden, von den Lügen und der Angst und der Sorge in diese Welt getrieben zu werden, sondern wirklich von deinem Geist angetrieben zu sein. Und das fällt mir oft am schwersten. Ich werde jetzt, so Gott will, werde ich 46 Jahre alt. Und es fällt mir so schwer, wisst ihr, oft auf mein Leben zu schauen und denke dann, Mensch, was hast du draus gemacht? Und das Einzige, was ich habe, ist, dass ich sagen kann, auch vorne wie im Zimmer sitzen und sagen, Jesus, mach was draus. Es sind so viele Tage noch dabei, so viele Stunden, so viele Minuten, wo ich nur was versuche draus zu machen und mache gar nichts draus. Das ist nicht ein Anbeten des Herrn, das ist eher zur Schande des Herrn. Und darum soll es heute Abend geben, ein Leben, das zur Anbetung des Herrn ist. Wofür lebe ich? Der Text für heute Abend, der steht in 1. Mose 37, 1-11. Und ich lese ihn euch vor, hier aus dem Programmheft. Und da steht, Jakob nahm seinen Wohnsitz im Land Kanaan, dem Land, in dem schon sein Vater als Fremder gelebt hatte. Dies ist die Familiengeschichte Jakobs. Jakobs Sohn Josef war noch ein junger Bursche von 17 Jahren. Er half seinen Brüdern, den Söhnen von Bilha und Silba, beim Hüten der Schafe und Ziegen. Er hinterbrachte seinem Vater immer, was die Leute sich von dem Treiben seiner Brüder erzählten. Jakob hatte Josef von allen seinen Söhnen am liebsten, weil er ihm erst im Alter geboren war, deshalb ließ er ihm ein prächtiges Gewand machen. Wir denken manchmal, wenn wir das lesen, der Jakob hat ihn verzogen. Aber die Bibel beschreibt es eigentlich, warum er ihn so lieb hatte, weil er kam von der Frau, die er eigentlich geliebt hatte. Von der Frau, um der Willen er gedient hat eigentlich damals bei seinem Schwiegervater. Und dann auch betrogen wurde. Er war selbst ein Betrüger und er wurde selbst betrogen. Und musste erst die Lea heiraten und dann durfte er erst die Rahel heiraten. Rebecca. Und da komme ich immer durcheinander. Ich kenne zwei Mädels. Die eine heißt Rahel und die eine heißt Rebecca. Komme ich immer durcheinander. Anyways, aber davon kam er und das war sein Leben. Das war der Sohn von seiner geliebten Frau. Und wenn es da steht, und weil er ihm erst im Alter geboren war, dann heißt es, dass der Jakob den an die Seite genommen hat und hat ihn ganz vieles gelehrt. Und hat ihn das erleben lassen, was das heißt, eigentlich wahrscheinlich auf Gott zu vertrauen. Das Interessante ist, wenn wir die Josefsgeschichte lesen, dass an keiner Stelle in der Josefsgeschichte steht, dass Gott zu ihm gesprochen hat. Das ist ganz interessant. Der Josef hat nicht die Bibel gelesen, der hat nichts gehabt, aber sein Herz, das hing am lebendigen Gott. Das ist die ganze Story vom Josef. So war sein Leben, das hat ihn bewegt. Also es ist eine erstaunliche Geschichte und wahrscheinlich war es auch so gewesen, dass der Jakob auch in seinem Alter dann auf den Weg, in dem er gegangen ist, gemerkt hat, auf was lohnt es sich eigentlich wirklich zu setzen im Leben. Ich habe mich früher durchs Leben gelogen. Ich habe alles Mögliche versucht. Ich habe meinen Vater betrogen. Ich habe meinen Bruder betrogen. Ich habe alle betrogen. Und das bin ich bloß für einen Mensch. Und dann ist ihm in so einer ganz entscheidenden Phase in seinem Leben der lebendige Gott begegnet. Und der lebendige Gott gibt ihm einen neuen Namen und verändert wohl auch mit dem Namen einfach die Einstellung in seinem Herzen, in diese Begegnung. Und es scheint so, dass der Jakob den Josef so an die Seite genommen hat und als der Josef so an der Seite seines Vaters lebte, wo er so eine Begegnung mit diesem lebendigen Gott hatte. Der lebendige Gott, für den es alleine sich lohnt zu leben und zu sterben. Der lebendige Gott, der dein Herz erfüllt und aus deinem Herzen was macht und der dein Herz dazu bringt, dass es den lebendigen Gott anbetet. Das ist so das Bild vom Josef. Das ist interessant. Also der geliebt war von seinem Vater. Das heißt nicht, dass die anderen nicht geliebt waren, aber eben weil er aus dieser besonderen Linie kam. Und dann geht es weiter. Als seine Brüder sahen, dass der Vater ihn mehr liebte, als sie, begannen sie ihn zu hassen und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Einmal hatte Josef einen Traum, als ihn seine Brüder erzählte, wurde ihr Hass noch größer. Ich will euch sagen, was ich geträumt habe, fing Josef an. Wir waren miteinander auf dem Feld, schnitten Getreide und banden es in Garben und auf einmal stellt sich meine Garbe auf und bleibt stehen und eure Garben, die stellen sich im Kreis um sie herum und verneigen sich vor meiner. Seine Brüder sagten zu ihm, du willst wohl noch König werden und über uns herrschen. Wegen seiner Träume, weil er sie so offen erzählte, hassten ihn seine Brüder noch mehr. Er hatte nämlich noch einen anderen Traum und auch den erzählte er ihnen. Ich habe noch einmal geträumt, sagte er, und ich sah die Sonne, den Mond und 11 Sterne, stellt euch vor, die alle verneigten sich vor mir. Als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, fuhr sein Vater ihn an und sagte, was ist das für ein dummer Traum, den du da geträumt hast? Ich und deine Mutter und deine Brüder, wir alle sollen uns vor dir niederwerfen. Die Brüder waren eifersüchtig auf Josef, aber sein Vater behielt die Sache im Gedächtnis. Das ist ganz interessant. Warum hat er es im Gedächtnis behalten? Weil der Jakob sich auskannte mit Träumen, weil Gott auch zu ihm gesprochen hat in so einem Traum. Und es hat ihn schon bewegt, was er da hörte von seinem Sohn. Es hat auch die Brüder bewegt. Aber ich möchte von drei Arten hier sprechen. Das erste ist, wofür lebe ich? Der Jakob lebte für seinen Traum. Und sein Traum war, eben das Kind, den Sohn und dann die Söhne, den Benjamin und den Josef von seiner geliebten Frau Rahel, dass die groß werden in seinem Leben, dass die getragen werden, dass sowas da ist. Und das war sein Traum. Da hat sich alles drum gedreht. In der damaligen Gesellschaft sowieso. Viel mehr noch als heute. Aber das war sein Traum. Wenn ihr so wollt, der Josef, das war sein Traum. Im Josef sah er seine Träume wahr werden. Im Josef sah, das hat sich gelohnt, so lange zu dienen in diesem Land. In Josef sah er, das hat sich gelohnt, so viele Entbehrungen auf mich zu nehmen. Im Josef waren alle seine Träume gebündelt. Aus dem möchte ich was machen. Es war sein ganzer Stolz. All seine Sehnsucht in dem Sohn von Rahel. Das ist mein Wunsch. Und jetzt schaut ihn an und er wächst dran und aus dem wird was. Das Interessante ist, auch wenn man die Bibel liest, so kleine Nebenstories wie, dass der Josef gedient hat bei den Söhnen von Bilha und Silba. Das waren die Mägde von der Rahel. Und von denen hatte ja der Jakob auch Kinder gehabt. Und scheinbar waren ihnen diese Linie lieber gewesen als die Linie von der Lea. Und so hat er den Josef dort dienen lassen. Und wohl hat er gedient dort, der Josef, und hat gelernt, wie man die Schafe hütet. Es war so sein Leben gewesen. Der Jakob hat ihm ein wunderschönes Gewand gemacht. Das hat gezeigt, dass er ihn geehrt hat. Es war sein Traum. Josef. Die Brüder haben auch einen Traum gehabt. Und zwar, sie kämpften um ihren Raum. Der Josef, der Jakob träumte seinen Traum und die Brüder kämpften um ihren Raum. Die Brüder, die haben ihm zugehört. Die haben, wenn man die Geschichte genau liest, Leute, die haben um ihre Anerkennung ständig gerungen. Wahrscheinlich haben sie deswegen gerungen, weil sie aus dieser Linie von der Lea kamen und sie fühlten sich vielleicht immer ein bisschen so niedriger. Und es wollten sie nicht sein. Wie kann das sein, dass der eine vielleicht bevorzugt wird? Das mag noch gar nicht mal sein, dass der Jakob den Josef und den Benjamin bevorzugt hat. Aber sie fühlten sich so. Und sie kämpften um ihren Raum in ihrer kleinen Welt mit dem Jakob und mit dem Josef, mit ihren Müttern und haben überlegt und gemacht und getan und dachten sich, wir kommen immer zu kurz. Immer. Jedes Mal wird der kleine, verzogene Balk uns vorgezogen. Jedes Mal. Und es sieht man interessanterweise in diese Geschichte. Da steht nicht drin, dass sie überlegt haben und haben gedacht, Mensch, was mag das wohl bedeuten, dass der Josef solche Träume träumt? Kein einziges Mal haben sie darüber nachgedacht. Das Einzige, was sie hatten, war, dass der solche Träume träumt, das ist ein Affront gegen uns. Das ärgert uns. Und sie lebten eigentlich, um zu herrschen, weil sie wollten herrschen. Wisst ihr, das ist ein interessantes Bild, als der Josef seine Träume erzählt hat. Da haben sie sich gedacht, und wo bleiben wir? Was bist du für ein Spinner, hey? Du erzählst uns, dass du herrschst, oder was? Willst du über uns König sein eines Tages? Willst du über uns bestimmen, wann ich meine Mathehausaufgabe machen muss und wann ich die Wolle scheren muss und wann ich die Spülmaschine ausräumen muss, willst du über mich herrschen? Nee, das lasse ich nicht zu. Die Brüder sind eigentlich ein Bild dafür, für das Herz, wie es der Mensch wirklich hat. Egoistisch und verzogen und verbohrt und borniert und selbstverliebt. Und so waren die. Die waren selbstverliebt. Kein einziges Mal, dass sie überlegt haben, Mensch, hey, das eine oder andere angeklopft hat und sagt, überleg mal, vielleicht hat er ja recht. Und was wäre eigentlich, wenn er recht hat? Das Einzige, was sie dachten, ist, der darf nicht recht haben, weil die Einzigen, die das Recht haben zu herrschen, das sind wir. Das ist ein interessantes Bild, wie das Menschenherz ist, ihr Lieben. Das ist das Problem in unserer Gesellschaft, in der wir leben. Das ist das Problem der Gesellschaften weltweit, wisst ihr? Das Problem ist das Herz. Ein egoistisches, kleines, selbstverliebtes, krankes Herz. Wo ich bin, ist vorne und jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. Und wenn jeder an sich gedacht hat, dann ist eben an jeden gedacht. Und mir ist es so bewusst geworden, wisst ihr, letztes Jahr, und das bringe ich oftmals so, wie das Menschenherz wirklich ist. Schaut, letztes Jahr, Deutschland war erschrocken, hat geweint, getrauert um den Nationaltorhüter Robert Enke. Und dann kam die Trauerfeier in Hannover in diesem Stadion
Der Dr. Theo Zwanziger, der Vorsitzende vom DFB, hat eine Brandrede gehalten dagegen, dass man doch die Menschen nicht kaputt machen soll, runter machen soll, dass man sich nicht nur erniedrigen soll, die Menschen, sondern dass man sie annehmen soll, dass es mehr soziale Wärme geben muss in Deutschland, gerade auch im Sport so aneinander. Und dann war das Wochenende drauf, war das Fußballspiel gegen die Elfenbeinküste auf Schalke. Und der Mario Gomez wird eingewechselt und das ganze Stadion pfeift. Was wäre gewesen, wisst ihr, wir lachen, was wäre gewesen, wenn der Mario Gomez sich dann dahinter das Leben auch noch genommen hätte? Und 48.000 Menschen sagen, das wollte ich nie, ach, das war doch nur ein Witz. Nee, das zeigt, was wirklich drin ist in deinem Herzen. Wie verdorben, wie selbstsüchtig, wie lieblos dieses Herz eigentlich wirklich ist, Leute. Wir brauchen die Liebe Gottes, die uns befreit von diesem kranken Herz. Das sagt der Prophet Jeremia, sagt es schon mal in Jeremia Kapitel 17, und sagt, das Menschenherz ist unheilbar krank. Und das ist das Bild dieser Brüder, unheilbar krank. Mensch, was wäre gewesen, wenn einer gesagt hätte, du, vielleicht hat er ja recht. Gut, er überzieht ein bisschen. Das lasse ich mir auch nicht gerne sagen, dass ein anderer über mich herrscht. Wisst ihr, es käst mich auch an, wenn ich am Bodenseehof lebe und dann plötzlich hat einer eine bessere Idee als ich. Kann ja nicht sein. Der Vorteil ist, wenn du der Chef bist, kann ich immer noch sagen, ich habe die Person angestellt. Wisst ihr, habe ich immer noch die Schulterklappen drauf. Und gesagt, ich habe die angestellt, die guten Ideen haben. Das ist noch der Vorteil. Aber ich merke selbst oft, wie mich das ankratzt, Leute. Ich merke, wie mich das ankratzt, wenn ich auf so eine Veranstaltung fahre wie hierher und ganz offen und dann ist noch ein anderer Redner da und dann denke ich manchmal, oh, wer weiß, ey, vielleicht wird er besser angenommen als du. Und ich merke, wie dieses Herz so krank ist. Und ich merke das in meiner Familie, wenn ich dort sitze und einer meiner Kinder hat eine gute Idee, aber das darf nicht sein, weil es sind ja nur die Kinder. Ja? Deine Eltern können ja auch mal eine gute Idee haben, das kann ja nicht sein, aber es sind ja nur die Eltern. Nur so nebenbei, ne? Okay, aber das ist unser Herz. In deiner Klasse, in der du bist, an deinem Studienplatz, an der du bist und. Ständig gibt es dieses Ringen darum. Wer ist der Erste? Wo ist vorne? Werde ich genug Anerkennung bekommen? Und das ging darum, das war ihr Problem. Sie kämpften um ihren Raum. Und es war schon ganz am Anfang das Problem, ihr Lieben. Bei Kain und Abel war, und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens, und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend, und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach, warum bist du so wütend und warum senkst du dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. So ist das Herz. Da hat einer was Gutes erlebt. Und schaut, jemand sagte mal in einer Gemeinde, das fand ich ganz klasse. Jemand sagte mal, mit Trauern mit anderen, das geht noch. Das ist noch eine ziemlich einfache Sache. Aber sich mit Freuen mit anderen, die Erfolg haben, ist schon schwieriger. Leute, die immer besser sind als ich in der Schule und wenn es noch in der Familie ist, der kleine verzogene Balk, der ist immer besser als ich. Der hat es immer gleich drauf. Der weiß es immer besser. Komischerweise. Und so Punkt, so, weil er da drin besser ist, denke ich auch, er ist auch gleichzeitig mehr geliebt. Und es war ihr Problem. Sie waren genauso geliebt, genauso wie der Kain und der Abel geliebt waren von Gott. Wisst ihr, da gab es keinen Unterschied. Der Unterschied war das Herz. Sie kämpften in ihrem Raum. Und Josef wurde bewegt und belebt von Gottes Traum. Der Jakob lebte für seinen Traum. Die Brüder kämpften um ihren Raum im Leben. Und Josef wurde bewegt und belebt von Gottes Traum. Im Josef sagen viele, dass er eigentlich so ein Sinnbild ist auf Jesus Christus. Weil das Wesen, das uns hier vorgestellt wird im Leben von Josef, das wird zwar oft eigentlich auch vorn ein bisschen so in den Anspiel, so, dass er ein bisschen so Ädebedäde war und so verzogener kleiner Zwerg, der da rumgesprungen ist unter die Schafe, auch nicht wusste, wo rechts und links ist und immer seine Brüder brauchte, die ihm sagten, wo es lang geht, halt mal die Gabel richtig, den Löffel richtig, schon wieder vollgeschmiert, bist du ein Depp. Wenn du uns nicht hättest. Du würdest dich selbst, wie wir es gestern Abend noch gehört haben, in eine Telefonzelle verlaufen. So bist du drauf. Fand ich auch gut den Witz, ne? Also, gar nicht schlecht. Aber so bist du drauf. Du brauchst uns. Und so denken wir dann, wenn wir die Geschichte immer lesen, und leider wird es ja oftmals auch ein bisschen so erzählt, naja, der Josef verzogene Balg, der Jakob, der hat es auch schlecht gemacht in seinem Leben, der wusste auch nicht so richtig als Vater, wie man mit den Söhnen umgeht. Aber hier wird uns eigentlich was deutlich. Und zwar, wenn wir das lesen, er hinterbrachte seinem Vater immer, was die Leute von den Treiben seiner Brüder erzählten. Und dann geht es weiter runter, und wenn wir die ganze Geschichte von Josef lesen, dann wird uns eines deutlich am Leben vom Josef erleben. Er hat ein wahrhaftiges Herz gehabt. Und es gibt viele in diesem Zeit heute Abend, du hast ein wahrhaftiges Herz. Du hast ein wahrhaftiges Herz in deiner Schulklasse, du hast ein wahrhaftiges Herz in deiner Familie, auf dem Fußballplatz, auf dem Tennisplatz, was weiß ich, wo auch immer. Aber du hast ein wahrhaftiges Herz. Du hältst es nicht aus, wenn gelogen wird. Du hältst es nicht aus, wenn unterm Tisch abgeschrieben wird. Du hältst es einfach nicht aus. Und so ist eigentlich dieses Wesen vom Josef, der sah, was er alles gemacht wurde und gemungelt wurde und getan wurde. Und das hat er nicht ausgehalten. Und das hat er einfach erzählt. Er war nicht verlogen, sondern vom Geist Gottes erzogen. So könnte man eigentlich das Leben von Josef beschreiben, ihr Lieben. Nicht verlogen, sondern vom Geist Gottes erzogen. Gewaltig. Und er hat einen Sinn für Wahrhaftigkeit gehabt. Und es wird da ganz deutlich in dieser Story. Und von Jesus Christus wird mal gesagt, ihr Lieben, wenn man wissen will, wie Jesus wirklich war, von seinen Charakterzügen her, beschreibt der Johannes ihn ganz wunderbar in Johannes 1, Vers 14 und sagt, und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrhaftigkeit. Das Wesen und Leben von Jesus Christus ist Wahrhaftigkeit, ihr Lieben. Wahrheit. Deswegen ist ja Jesus auch das Licht der Welt. Nicht die Dunkelheit der Welt, sondern das Licht der Welt. Um Menschen, die ihm nachfolgen, ins Licht zu führen, ins Leben zu führen. Und das ist ein toller Ausdruck, wofür lebe ich, Leute. Heute Abend in dem Fußballspiel kann es gut passieren, dass das Spiel entschieden wird wegen einer Lüge. Weil es einer dieses super-duper bezahlten Profis nicht fertiggebracht hat, zu sagen, nein, der Ball, der war tatsächlich im Aus gewesen. Das kann gut sein. Es ist immer nur die Frage, Leute, die Perspektive, auf welche Seite ich stehe. Mir kam das, als in Deutschland dieser große Skandal war und der Robert Koch war damals, gab es Duisburg, denen ging es damals noch gut, die waren in der Bundesliga, also es war vor 150 Jahren so ungefähr. Und der Robert Koch, der war in den Bundesliga-Skandal angeblich mit verwickelt damals. Und er hat sich aufgeregt und gesagt, nee, also ich kenne auch Leute, sogar so Typen, die sind so ganz krumme und so, ich habe nichts Schlimmes gemacht. Und damals war ein Spiel, das war gegen den 1. FC Nürnberg, da ging es um den Abstieg. Und denkt dran, Leute, da geht es um Millionen im Fußball. Ob das den Ribéry und den Robben interessiert, ob du da mitschreist, das interessiert die überhaupt nicht. Was die interessiert ist, dass sie noch mehr Geld einfahren, noch mehr Kohle haben und noch mehr und besser einkaufen gehen in Mailand und in der Maximilianstraße in München. Das ist das Einzige, was sie interessiert. Aber wir brauchen euch. Heute Abend drückt ganz Deutschland. Heute Abend sind ganz Deutschland Bayern. Kann das sein? Kann das sein, dass nicht alle Deutschen Bayern sind? Kann sein, ne? Aber was da war in dem Spiel? Okay, es geht wieder aufwärts. Also, was in dem Spiel damals war, es war ein reguläres Tor, ist erzielt worden, und zwar gegen den MSV Duisburg. Und der Ball war hinter der Linie gewesen, es war, hat jeder gesehen. Und der Robert Koch sagte damals so ungefähr, also ich bin nicht da, um so ein Saubermann zu sein. Der hätte es nur zugeben müssen, wisst ihr, so sind die Menschen. Plötzlich wird so ein Spiel entschieden, das Spiel des Lebens wird so entschieden. Durch den, der Lügner ist, das Satan ihr Leben. Der führt die Menschen in das Licht und macht kaputt. Und das Wesen von Jesus ist so das Wesen von Josef. Wofür lebe ich? Für Wahrhaftigkeit. Und das ist, was unsere Welt braucht heute, Leute. Unsere Welt braucht eine neue Generation, die heranwächst mit einem wahrhaftigen Herzen. Aber es wird nur wahrhaftig, dieses Herz, wenn dieses Herz dem lebendigen Gott gehört. Und es gehört nur diesem lebendigen Gott, ihr Lieben, wenn das Wahrheit wird, was wir da singen, eben, dass er für uns gekommen ist, um zu sterben für uns, sein Leben zu geben, damit wir leben können, damit wir befreit werden von diesen kranken, selbstbezogenen, egoistischen Herzen, das so viel kaputt macht. Das so viel zerstört. Schau doch mal, das kannst du gar nicht mehr lesen. Heute wieder in der Zeitung las ich, dass eine Bahnschaffnerin zusammengeschlagen wurde und sexuell belästigt wurde im Zug von 4 jungen Männern. Nur weil sie fragte, habt ihr einen Fahrschein dabei? Die dumme Dussi, hey. Jetzt fragt sie uns, sollen wir einen Fahrschein dabei haben? Wie gibt es sowas? Ich habe noch nie einen Fahrschein gehabt. Und ich werde mir auch heute keinen Fahrschein kaufen. Und du willst mir sagen, dass ich hier aussteigen muss? Nee. Da steigt nur einer von uns aus. Das bist du. So läuft es mittlerweile. Leute, das muss uns doch das Herz zerbrechen. Wisst ihr, da müssen wir doch eigentlich drüber weinen, was da geschieht. Dass Leute in unseren Schulklassen sitzen und weinen und Angst haben und fertig sind, kaputt sind, weil sie sich nicht mehr reintrauen in die Klasse. Darüber müssen wir weinen. Es müsste uns wehtun. Aber das tut's nur, wenn wir ein Herz haben, das vom Geist Gottes bewegt ist, Leute. Ein Herz wie der Josef. Wofür lebe ich? Lebe ich dafür, dass mein Traum heute Abend in Erfüllung geht, was du auch immer träumst, wer auch immer heute Abend Champions League-Sieger wird? Lebe ich dafür? Ist das mein Ding? Ist das alles nicht schlecht, wisst ihr? Aber mittlerweile haben in der westlichen Welt, und das habe ich vorhin gesagt, ich bin oft in Indien und in Serbien, mittlerweile haben in der westlichen Welt Dinge, Nebensächlichkeiten, die Hauptsache ersetzt. Christus. Und deswegen sind wir so friedlos. Deswegen sind so viele verkrampfte und traurige Gesichter. Deswegen ist so viel Hoffnungslosigkeit. So viel Zukunftslosigkeit. Und das Wesen vom Josef war ein Wesen geprägt vom lebendigen Gott. Josef wurde bewegt und belebt von Gottes Traum. Er war nicht verlogen, sondern er war vom Geist Gottes erzogen. Und das sind Menschen, die diese Gesellschaft wirklich braucht, ihr Leben. Menschen, die vom Geist Gottes erzogen werden. Menschen, die vom Geist Gottes in das Bild von Jesus Christus verändert werden. Und die Wahrhaftigkeit und die Gnade und die Barmherzigkeit von Jesus in diese Welt hineintragen. Auf deinem Fußballplatz, in deine Schulklasse, an deinen Studienplatz, an deinen Arbeitsplatz, wo du auch immer bist. Das Wesen von Jesus Christus in diese Welt hineintragen. Weil nur an Gottes Wesen, Leute, letztendlich an Jesu Wesen wird die Seele genesen. Und Herzen werden verändert, Herzen werden fähig zu lieben. Herzen werden fähig, die Wahrheit zu sagen. In ganz kniffligen Situationen. Und der Vorteil ist, was der Vorteil beim Josef war gegenüber seinen Brüdern war, er konnte allen Menschen offen in die Augen schauen. Die Brüder mussten verstohlen nach unten schauen, denen ihr Herz war zusammengekrampft vor Zorn, vor Bitterkeit und vor, wir kommen immer zuletzt und immer die anderen vorne dran. Der Josef konnte ganz offen schauen. Und das glaube ich, konnte einen ganz offenen Blick haben. Der konnte es auch so richtig, man könnte sagen, Mann, hey, warum erzählst du überhaupt so eine Story? Der konnte die ganz offen erzählen. Ich glaub nicht, dass er die erzähle, weil ich will euch jetzt mal was zeigen, was ihr eigentlich für dämliche Lollis seid. Das glaube ich gar nicht. Jetzt, der hat einen Traum gehabt und sagt, boah, den Traum erzähle ich. Warum konnte das? Und ich glaube das, weil er ein reines Herz hatte. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus Evangelium, lieben, selig die, die ein reines Herz haben. Sie werden Gott schauen. Das ist gewaltig. Und es war das Wesen von Josef. Dem lohnt es sich nachzustreben, wisst ihr? Dem lohnt es sich zu sagen, lebendiger Gott, wenn es möglich ist, dass man ein offenes, wahrhaftiges, liebendes, den anderen annehmendes und den anderen leben lassendes Wesen bekommt, dann wirkt es in mir durch Jesus Christus. Ein Wesen, das sich nicht mit Halbwahrheiten begnügt und sich dann aufregt, dass die Halbwahrheiten in den Medien immer wieder drankommen, sondern ein Wesen, das sich nur mit der Wahrheit zufrieden gibt. Wahrheit, die in Liebe gelebt wird in diese Welt, weil das das Wesen von Jesus ist. Und der Herr Jesus ist der Einzige, der das perfekt zusammenbringt, ihr Lieben. Gnade, also dieses Geschenk Gottes uns zu geben, der Liebe Gottes und Wahrheit. Er kann das. Er kann Menschen anschauen und ihnen sagen, du lebst verkehrt und der Mensch fühlt sich nicht vernichtet. Und das will ich, dass mein Herz mehr und mehr so verändert wird. Dass das zum Ausdruck kommt in meinem Leben, in diese Welt hinein. Der Josef war ein Träger der Träume Gottes. Und hätte er nicht so gelebt, wie er lebte, und hätte er nicht erzählt, was er erzählte seinen Brüdern, so hätten sie ihn nie gehasst, sie hätten ihn nie geschlagen und letztendlich hätten sie ihn nie sterben lassen. Weil das haben sie nämlich gedacht, als sie ihn dann später verkauft haben, aber das kommt ja dann noch. Eigentlich war er tot für sie. Aber durch diese Tragik wurde der Josef zum Retter von dem ganzen Volk später. Sprechen wir auch noch drüber. Und warum? Weil er getrieben war und gelebt von Gottes Traum. Und das zum Abschluss. Der Apostel Paulus sagt in Römerbrief, Kapitel 8, Vers 14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Wie ist das Geist Gottes? Wie war dieses Wesen? Und er beschreibt es und sagt, so ist es. Die Frucht des Geistes, aber dieses Geistes Gottes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist der Geist Gottes. Und das sind Attribute, die werden aufgezählt, nach denen sich jeder hier heute Abend sehnt, ihr Lieben. Nach Liebe, nach Freude, nach wirkliches Selbstbeherrschung, dass wir nicht von uns selbst aufgefressen werden, wie die Brüder letztendlich von ihrem egoistischen Herz aufgefressen wurden und gedacht haben, den wollen wir loshaben. Eigentlich, glaube ich, waren viele Brüder dabei, die hätten sich so ein Herz gewünscht wie der Josef. Ich beneide manchmal, wenn ich so junge Menschen sehe, die mit Jesus vorwärts leben. Beneide ich manchmal. Und ich sage, Mensch, ich wünschte mir, ich hätte auch so ein reines Herz. Junge Menschen, die einfach auf Jesus setzen und auf ihn vertrauen. Ihm glauben. Glauben, dass er mit ihren Sehnsüchten fertig wird. Glauben, dass er das Beste für ihr Leben im Sinn hat. Und ich wünschte mir manchmal, ihr Lieben, echt, und das ist gar nicht so selten. Ich wünschte mir, wäre doch mein Herz damals so gewesen. Leider war es nicht so. Und leider kämpfe ich oft noch mit diesem Schmutz, mit diesem Gottlosen, was da oft so drin war und was ich angehäuft habe. Und ich wünsche es euch, dass ihr nicht damit kämpfen müsst, sondern sagen könnt, nee, das, was ich will, ist, dass dieses Herz dem lebendigen Gott gehört und dass es gefüllt wird mit Gottes Träumen. Und dann, wenn es mit Gottes Träumen gefüllt ist, mit dem Wesen von Jesus Christus, dann ist es da, um Gott anzubeten. Das braucht diese Welt, Leute. Junge Menschen, Sohn Josefs Herz haben, durch die Begegnung mit Jesus Christus, den auferstandenen Sohn Gottes, der lebt und regiert, wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit. Und der dich hört, der dich trägt, der dein guter Hirte sein will, dein Brot des Lebens, die Quelle des Lebens. Möge Gott euch segnen und euch einen Traum erfüllen heute Abend vom richtigen Champions League-Sieger. Ich bete noch. Okay. So ein kleiner Witz gehört manchmal dazu, ne? Aber ihr wisst, um was es geht. Um das Herz, das richtig ausgerichtet ist. Auf Christus. In Josefs Herz. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, in diese Finsternis, um uns Licht zu bringen, Leben zu bringen. Eine Welt, in der es riecht wie Tod, in der sich Menschen verhalten wie der Tod persönlich. Menschen kaputt machen, Leben zerstören, gierig sind, egoistisch sind, lieblos sind. Herr Jesus Christus, du bist der Einzige, der unsere Herzen verändern kann, der ein krankes Herz gesund machen kann durch den Geist Gottes. Du bist der Einzige, der unsere Herzen so erfassen kann, ergreifen kann, dass unsere Herzen dazu da sind, zu dem, wie das Herz von Josef da war, um Gott anzubeten. Und ich danke dir, dass du uns so ein Herz geben willst. Wirke das, Herr, durch deinen Heiligen Geist heute Abend. Lass es wirklich Pfingsten werden in unseren Herzen, durch deinen Geist, der verändert und neu schafft. Und lass uns Menschen werden, die nur für die eine Sache leben, Herr, dich anzubeten, mit unseren Worten, mit unseren Taten, mit unserem Denken. Das können wir von uns aus nicht, das sind wir unfähig dazu. Das kannst nur du wirken. Und ich bitte dich, Herr Jesus Christus, wirke das in uns, zur Verherrlichung des Vaters im Himmel. Amen.